Du hörst die Leipziger Podcast-Betriebe, eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin.
Hallo, schön, dass du da bist.
Wir laden dich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram.
Mit spannenden Fakten zu interessanten Orten bringen wir dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
Außerdem gibt es am Ende der Folge, naja, sowas ähnliches wie Veranstaltungstipps, denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona so einiges zu bieten.
Also, auf los geht's los, bitte alle einsteigen.
Nächste Haltestelle, Angerbrücke, Straßenbahnhof.
Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin.
Hallihallo, ihr da draußen. Hi Alex.
Hallo Kevin, bei schönstem Wetter, bei niedrigen Inzidenzzahlen von Corona. Wie schön ist die Welt eigentlich, wie schön ist Leipzig?
Klingt wie der Anfang eines tollen Märchenbuches.
Oder eines tollen Sommers, hoffentlich.
Oder, das ist natürlich noch, warum sind mir die Worte nicht, es hätten meine Worte sein können.
Wie lange haben wir eigentlich darauf gewartet, dass endlich jetzt auch wieder die Gaststätten, zumindest für die Außengastronomie, öffnen? Das, und jetzt was für dich, Kevin, du als Museumsnerd, als Faktenwissensmensch. Die Museen, die städtischen Museen haben wieder geöffnet. Also das Grassi-Museum, das Naturkundemuseum, das Schulmuseum und das Museum der bildenden Künste. Wenn Krass. Du also Bock hast, noch mehr Faktenwissen für unseren Podcast einzusammeln und dahin zu gehen, mach dir online einen Termin und dann geht das wieder los.
Ja, das können wir gerne mal machen als Betriebsausflug.
Oh, kann man das steuerlich absetzen? Warte mal. Beim Finanzamt nachfragen.
Weil es ist ja auch immer ganz hilfreich für den Quiz-Part, ne? Für dich.
Aber wenn ich dann mitkomme, dann könnte der Museumsjoker sein, sozusagen.
Du wirst dir ja nicht alles merken können. Davon gehe ich einfach mal aus.
Ach ja, ich sehe schon. Wir haben noch viele Folgen vor uns
das
und viele Quizze.
Das stimmt. Aber was tatsächlich das Zeitgeschichtliche Museum hat eine sehr interessante Ausstellung. Da geht es nämlich um Selfies und Ich-Bilder sozusagen irgendwie so. Sehr interessant für diese heutige Generation. Müssen wir mal hin und dann können wir hier auch mal darüber labern.
Und verlinken wir auch im Blog zu diesem Podcast-Artikel. Ja. Noch eine Neuigkeit zwecks Corona. Die Teststation im neuen Rathaus hat geschlossen und dafür gibt es jetzt eine auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Ein Bike-In oder Walk-In oder Walk-Through.
Sehr gut.
Wie heißt das bei Burger King mit McDonald's?
Ein Drive-In.
Drive-In, ja. Okay. Genau, also mit dem Fahrrad kann man durchdriven, aber mit dem Fahrrad auch, aber nicht mit dem Auto. Man kann sich dort testen lassen, montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. So, alle Fakten abgearbeitet?
Ja, bisher. Naja, ja, nachher geht es dann richtig rund erst. Ne? Aber ich habe ja gehört, wir haben wieder tolle Gäste dabei.
Ich wollte gerade sagen, du willst auf die Tragödie jetzt noch nicht eingehen, des sogenannten Eurovision Song Contests. Deshalb
Nein,
kommen wir erstmal zu den schönen Dingen.
Wir gehen erstmal mit
Lebens.
Positiven Eigenschaften oder mit positiven Vibes gehen wir jetzt in dieses Interview erstmal.
Dann
ich überlasse es dir einfach.
Zu den guten Dingen des Lebens. Kurz vor dem Pride Month haben wir uns nämlich, ich würde schon sagen, fast die passenden Gäste dafür eingeladen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber unsere Gäste haben die Mission, sich mit Gleichgesinnten der LGBTIQ+-Community ins Gespräch zu kommen. Und das tun sie reglich auf YouTube und Instagram mit ihrem Format Querformat. Herzlich willkommen, Julian und Nelson.
Ja, hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid jetzt schon seit über einem Jahr mit Querformat auf YouTube unterwegs, seid praktisch mit uns zusammen gestartet. Wir haben praktisch so eine ähnliche Entwicklung. Und jetzt mal von Podcaster zu Podcaster, wie läuft's?
Ja, es läuft wunderbar. Aber wir machen ja hauptsächlich Videos, also auch Podcasts, da hast du völlig recht.
Wir laden uns natürlich nicht die direkte Konkurrenz ein,
naja,
sondern nur jemanden, der was auf dem ähnlichen Feld macht. Natürlich.
Naja, da wir ja auch gleichzeitig Geburtstag haben, beziehungsweise auch gleichzeitig gestartet sind, wie du gerade gesagt hast. Ja, es läuft gut. Nelson?
Ja, ich würde sagen, wir haben diese Podcast-Formate quasi aus unseren Videos herausgenommen. Also unsere Videos waren ja zuerst da. Und da haben wir gedacht, ja, es ist eigentlich auch interessant, weil wir auch Interviews führen, aus unseren Videos heraus dann auch Podcasts zu machen, und zwar uncut. Also unsere Podcasts sind meistens uncut und eben dann für die, die noch die Hintergrundinformationen manchmal wissen wollen, so Sachen, die ja noch mehr zu wissen gibt, ja, genau.
Das stimmt, das haben wir schon kurz angerissen. Es geht so um queere Themen und ihr habt immer verschiedene, unterschiedliche Menschen im Podcast. Oder was erwartet uns auf eurem YouTube-Kanal, auf eurem Podcast oder auf Instagram, wenn man bei euch reinschaut?
Genau, also wir haben eigentlich alles von A bis Z, was aus der Community stammt. Wir haben die kleinen Geschichten. Da würde ich direkt gleich unser erstes Video, was wir damals rausgestrahlt haben, erwähnen. Das war ein Outing eines jungen Menschen, der so seine ganz private Geschichte erzählt hat, wie er damit umgegangen ist, wie seine Familie reagiert hat. Aber wir haben natürlich auch die Stars, zum Beispiel den ESC-Teilnehmer Jendrik, wo wir nachher nochmal zu sprechen kommen.
Naja, ja. Ich hab da nicht genug motiviert, sag ich mal. Aber ja.
Ja, wir haben ihnen viel Glück gewünscht, aber naja, gut. Ja, und wir haben auch Menschen aus dem Reality-TV-Bereich.
Und das sind auch, habe ich gesehen, die Folgen, die richtig gut ankommen,
ja,
oder?
Ja, erstaunlicherweise. Das
kommen immer sehr gut an.
Prince Charming und auch Take Me Out, Boys, Boys, Boys.
Ja. Da gehen die Klickzahlen richtig hoch.
Ja, also die Leute, die wollen ja auch wissen, was da hinter den Kulissen abläuft, ob da so ein Techtelmechtel gibt. Also da haben wir auch aus Leipzig auch die zwei Boys interviewt und ja, das ging ganz gut.
Wie seid ihr denn grundsätzlich so auf die Idee gekommen oder wie kam euch der Gedanke, es braucht noch sowas Queeres bei YouTube aus einer anderen Perspektive vielleicht auch?
Wir haben erst angefangen, ja, die CSDs zu interviewen, eigentlich auch aus Jürgens Rolle heraus, weil Jürgen ist ja ausgebildeter Mediengestalter für Bild und Ton. Das ist damals war er noch in der Ausbildung, ne?
So jetzt bin ich im Studio.
Genau. Quasi fast ein Kollege Kreis. Von mir.
Ja. Ah, wunderbar.
Aber ich bin Digital- und Printmedien.
Du bist eher Zeitung, ich bin Fernsehen. Richtig. Ja.
Genau, und dann dadurch haben wir gedacht, okay, wir können ja mal quasi die Kamera mitnehmen, alles dein Equipment, dein Knowledge, dein Know-how und ja, mal auf den CSD gehen. Für mich war es auch damals der erste CSD.
Für mich war es auch der erste, tatsächlich, ja, ja, ja.
Genau, und dann sind wir quasi in Leipzig mitgelaufen, aber waren auch die ganze Zeit vor der Parade, weil wir ja gefilmt haben. Und das heißt, wir haben das ganze Spektrum von dem, was unterwegs war, ja auch dadurch mitbekommen, weil wir gefilmt haben und weil wir die auf Kamera machen wollten. Und es war gleichzeitig unsere erste Erfahrung, aber auch unser erstes Video, was wir produziert haben. Und es war eben doppelt spannend, weil wir so viel auch gesehen haben, mit so vielen Menschen sprechen durften. Und
das stimmt. Ja. Und weil es so spannend war, haben wir gesagt, okay, wir fahren einfach noch nach Berlin, haben da nochmal ein CSD gefilmt. Und dann haben wir überlegt, okay, das macht uns echt so viel Spaß, dass wir einfach sagen, lass uns doch da irgendwie auch das ein bisschen größer aufziehen. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt unsere Gedanken zusammen und überlegen uns, was können wir da jetzt machen. Und dann kamen wir erst auf den Namen Querformat. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen dort Leute interviewen, die halt aus unserer Szene kommen. Was sie so erleben, also wirklich, wir haben halt gesagt, wir setzen uns da keinen Rahmen, sondern wir nehmen einfach alles so, was also jeder, der möchte und geben denen eine Plattform, um sich bei uns vorzustellen, um seine Geschichte zu erzählen. Und da haben wir ein halbes Jahr geplant und getüftelt und dann ging es im Januar 2020 los. Bis heute.
Also das klingt schon sehr geplant und sehr professionell. Du hast ja selber auch deinen beruflichen Hintergrund da gerade erwähnt. Ich finde, das sieht man auch im Ergebnis. Also das ist nicht einfach so, ich setze mich einmal vor die Kamera und mache das einfach mal, sondern das sieht ja alles schon sehr professionell aus mit mehreren Kameraeinstellungen. Und dann habt ihr Jendrik oder andere Stars im Skype-Interview und sowas. Also da ist schon viel Professionalität auch dahinter. Und man merkt, finde ich auch, dass es halt euer Thema ist und euch selber auch Spaß macht und euch die Leute interessieren. Aber ganz ehrlich, wir merken es ja bei uns auch und wir machen nur Ton-Podcasts. Das schluckt doch unheimlich viel Zeit, oder? Ist das noch ein Projekt von euch oder macht ihr das sozusagen schon fast so ein bisschen nebenberuflich?
Ich würde schon sagen, wir machen das eben noch als Hobby. Also das ist eben unser Hobby, was wir nebenbei machen. Auch gerade am Anfang muss man sich auch erstmal überlegen, was investieren wir auch an finanziellen Ressourcen, um das erstmal aufzuziehen, weil das brauchst du eben die Kameras, Stative, die Tonsachen und so. Da muss man erstmal tief in die Tasche greifen und das kriegt man auch im Allgemeinen nicht raus, außer man hat größten Erfolg, sage ich mal. Es ist einfach, deswegen auch bleibt es ein Hobby, in dem wir auch Geld reinstecken und eben aus Spaß das machen. Und die Zeit, die es halt kostet, würde ich sagen, ist ein zeitintensives Hobby. Ne? Also,
ja, und man muss natürlich sagen, wir machen das natürlich in erster Linie, weil du, wie du gesagt hast, dass es uns Spaß macht. Und es ist eigentlich schon so eine Art Leidenschaft, weil ansonsten würde man das ja auch nicht machen, weil es ist halt wirklich sehr, sehr zeitintensiv. Also so ein Video zu schneiden dauert schon 5 Stunden Minimum. Und dann natürlich auch den Dreh an sich, der ja auch Zeit in Anspruch nimmt, das Aufbauen. Ihr wisst ja auch...
Auch noch eine Anfahrt auch, ne?
Anfahrt haben wir auch. Gerade jetzt durch Corona ist alles über Skype. Finde ich nicht, also ich finde Skype-Interviews allgemein nicht ganz so schön, weil da so die Vibes auch gar nicht rüberkommen und nicht spürbar sind. Das ist immer so eine Distanz, die ist halt immer da. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ist halt jetzt erstmal nicht zu ändern. Wir haben natürlich auch in unserer neuen Staffel dann auch wieder Leute, die mit denen wir vis-à-vis sitzen und mit denen wir dann sprechen. Aber es ist schon sehr zeitintensiv. Aber es macht halt auch Spaß. Das ist ja die nächste Sache. Ja, andere, die machen halt jeden Samstag 3 Stunden, spielen Fußball und gehen zum Training 2-mal die Woche. Wir machen halt das.
Ihr habt ja auch wahnsinnig spannende, interessante Gäste bei euch. Neulich hattet ihr Benjamin Gutsche, den Regisseur von All You Need, im Gespräch. Jendrik, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Wir teasern das so lange an.
Eigentlich noch ankündigen, dass wir gleich über Jendrik
reden? Wir teasern das so lange an.
Clickbaiting!
Stell mir gerade jemanden vor, der nur wegen Jendrik zuhört und immer weiter skippen muss.
Wir werden unveröffentlichte Informationen preisgeben.
Am Ende sagt man, ach doch, lieber erst in der nächsten Folge. Jendrik, um es nochmal zu sagen, ein Pfarrer, schwule Lehrer bis hin zu Sexworkern. Gibt es da was, wo ihr sagt, boah, das war echt ein Interview, das bleibt uns in Erinnerung?
Ja, Sexworker, ne?
Sexworker? Definitiv.
Sexworker waren wir auch hier, wo wir gerade auch stehen.
Das stimmt, hier haben wir auch getroffen.
Da haben wir hier auch getroffen, haben da Interview eigentlich gleich daneben auf der Wiese hier geführt.
Ja.
Und das war auch jemand, wo wir auch in seine Welt so gar nicht kannten und sehr... Ja, es war halt krass, was er für spannende Geschichten auflag
hat. Eine sehr interessante Persönlichkeit, auch was er so erlebt hat, hat er auch seine Geschichte erzählt, wie ist er da hingekommen, warum hat er überhaupt Sexworker den Beruf nicht, aber halt dieses, das war schon sehr interessant, aber es war natürlich auch interessant mit dem Pfarrer, der über schwule Gläubige gesprochen hat, das war auch sehr interessant.
War ja auch direkt in der Kirche drin, richtig?
Ja, ja, und wir saßen auf diesen, wie hat er gesagt, Hochzeitsstühlen, die
Hochzeitsstühlen,
haben Hochzeitsstühlen, wo praktisch dann da die Brautpaare
das
Ja-Wort sich geben, genau.
Das sind visuell provokant so.
Richtig.
Fühlt ihr es schon? neben diesen interessanten Personen, die wahrscheinlich auch eine Menge zu erzählen haben, habt ihr euch auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, so wissensmäßig wollt ihr ja auch ein bisschen was vermitteln. Also ihr habt auch eine Folge gemacht zum Thema Transsexualität und wie da dieser Veränderungsprozess ist und auch zum Beispiel, dass Schwule kein Blut spenden dürfen und warum das so ist. Weiß auch teilweise die Szene oder die Menschen, die Personen in der Szene noch zu wenig über sich? Dass man, ist das vielleicht auch ein Antrieb für euch zu sagen, ja, wir wollen auch Schwule, Lesben, Bisexuelle aufklären, was es da noch so gibt?
Also ich glaube, auch innerhalb der Community leben sie halt, also lebt man trotzdem noch in so einer Blase. Also nur, wenn man Teil der Community ist, heißt das nicht, man kennt jeden aus der Community. Man weiß alles über die Community und vielleicht wollen auch nicht alle alles über die Community wissen. Aber wir haben uns ja auch ein bisschen als Auftrag genommen, eben die ganze Community zu zeigen und eben auch alle Stellen der Community und eben auch aufzudecken. Unter anderem eben auch Blutspenden und so Politik, was eben bald noch Thema wird.
Großes Thema, ja.
Großes Thema, ja. In unserer neuen, ja.
Verratet mehr.
Ja, gerne. Also bevor ich mehr verrate, nochmal, weil es gab halt auch viele Fragen, warum interviewen wir denn zum Beispiel Leute von Prince Charming, von Trash TV oder wir sollen uns doch lieber auf eine Richtung konzentrieren. Wir haben uns bewusst entschieden, dass wir halt alles abdecken. Also wir haben sowohl diese politischen Themen, also Blutspende, ernste Themen, Vergewaltigung zum Beispiel oder halt auch Homosexualität und Kirche, aber wir haben natürlich auch diese Themen, die halt so ein bisschen trashig sind. Ja, Prince Charming, Take Me Out, auch Jendrik zum Beispiel, das ist halt auch so ein bisschen Unterhaltung. Naja, und deswegen haben wir uns speziell diesen Mix uns überlegt.
Schwule Tiere.
Schwule Tiere zum Beispiel, auch sehr interessant. Weil es soll für jeden was dabei sein. Klar, ich sag mal, die sich vielleicht für Politik interessieren sich für Take Me Out, keine Ahnung, aber wir wollen halt so den Leuten so ein bisschen was näher bringen, ja, und vielleicht gefällt es denen auch. Und jetzt zur Frage, weil du gesagt hattest, Bundestagswahl, ja, genau, die steht ja dieses Jahr, in diesem Jahr an und da haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach mal diese ganzen LGBTIQ+-Formationen der einzelnen Parteien interviewen. Und da haben wir uns halt von allen Parteien, die im Bundestag sind, alle, auch die AfD, interviewen, also eingeladen, interviewt und haben sie speziell auf ihr Wahlprogramm durchgearbeitet zum Thema LGBT. Also wir haben diese Passagen, die sie in ihr Wahlprogramm haben, denen vorgehalten, wie meinen die das, wie wollen die das umsetzen und haben auch kritisch hinterfragt. Also es war nicht einfach nur so ein Gespräch, wo die Politiker ihre Floskeln immer sagen, ja, wir wollen das und das machen, sondern wir haben halt speziell wirklich nachgehakt, wie meint ihr das, wer soll das finanzieren und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr hitziges Gespräch und AfD ist auch ganz, haben uns bewusst dafür entschieden. Vielleicht willst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, wir hatten vorher eine Diskussion geführt, ob wir der AfD mit abdecken wollen, auch ihr Wahlprogramm und ihre Stellungnahme, auch weil sie eben auch sehr polarisierend sind, auch weil sie eine ganz klare Stellung haben in dieser Community und auch weil sie häufig eben diese Standpunkte nutzen und sie ein bisschen für ihr eigenes Programm umformulieren, sage ich mal, um eben auch Wahlkampf zu betreiben, was eben ja, um populär zu sein, so einen Populismus zu betreiben. Und haben uns im Endeffekt dafür entschieden, eben, wir haben quasi so aufgezogen, dass wir jedem dieselben Fragen erstmal stellen, dieselbe Grundfragen. Und dass wir das auch mit der AfD so machen wollen, um eben hinter der Prämisse, dass jeder eben sich daraus, aus dem, was er sagt, seine eigene Meinung bildet.
Ja. Okay, cool. Ja, spannend. Politik ist eh ein Feld. Wir haben da zum Beispiel einen anderen Grundkonsens gefunden und uns immer dafür entschieden, dass wir zum Beispiel rechte Hetze oder undemokratische Meinungen nicht zu Wort kommen lassen. Das ist zum Beispiel unser Standpunkt, aber ich finde das voll gut, wie ihr das macht.
Aber die Sache ist, wir haben ja auch direkt danach gehakt. Also die hatten da so verschiedene Punkte. Genau. Ja, Familie ist für uns nur Mann und Frau. Und da hat man später gedacht, ja, warum ist das denn so? Warum kann denn nicht zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Paare eine Familie sein? Warum können denn, ich meine, Kinder leben ja manchmal auch bei Großeltern, weil es bei den Eltern nicht möglich ist. Ist das dann auch keine normale Familie? Also wir haben da schon speziell
nachgedacht. Das Spannende ist ja auch, gerade bei der AfD, die Ambivalenz bei genau diesem Thema. Ich meine, Alice Weidel zum Beispiel lebt mit einer Frau zusammen, eben die drum, einen Migrationshintergrund hat und dann in so einer Führungsrolle, in so einer Partei zu sein, ist natürlich spannend. Vielleicht genau für euer Thema auch die richtige Entscheidung gewesen. Bei uns wird kein AfD-Politiker zu Wort kommen. Wir haben schon andere Politiker interviewt, aber die ganz sicher nicht. Ihr habt auch gesagt, ihr kommen wir wieder zu den schönen Dingen des Lebens. Ihr habt jetzt so ein weites Spektrum, dass ihr Politik auf der einen Seite, also so härtere Themen oder auch so Wissenssachen und so weiter, und auf der anderen Seite habt ihr eben auch so Trash und Unterhaltung. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Corona braucht es das einfach. Und wir hoffen ja auch alle, dass irgendwann jetzt wieder die CSDs möglich sind. Ihr habt damit angefangen. Wisst ihr denn schon genaueres, ob es da dieses Jahr vielleicht schon Möglichkeiten gibt? Seid ihr da schon irgendwie informiert?
Also wir wissen, dass es in Leipzig ein CSD geben soll. Ja. Jetzt zwar die Form steht halt noch nicht fest, kommt halt auch auf die Inzidenzzahl.
Demo soll es auf jeden Fall, also draußen möglich ist, das soll wohl irgendwie umgesetzt werden.
Eine Demo soll es auf jeden Fall geben. Berlin hat auch angekündigt, dass es dort einen geben wird. Genau, das waren eigentlich auch so die CSD, wo wir halt wieder mit dabei sein wollten. Bei Köln ist das wissen wir das noch nicht genau. Aber wir haben auf jeden Fall vor, auch in diesem Jahr, wenn es möglich ist, auch CSDs wieder zu besuchen und zu filmen, weil auch die Videos auf großes Interesse gestoßen sind. Weil die wahrscheinlich auch gerade dieses Unterhalten und diese fröhlichen Menschen, da machen wir auch immer so kleine Interviews und so kleinen, wir hatten jetzt beim CSD Magdeburg auch so auch Wissensteil, die Flaggenkunden zum Beispiel, da haben wir den Leuten gefragt, was habt ihr denn überhaupt für Flaggen, was bedeutet die, weil viele wissen vielleicht auch gar nicht, ja, was ist jetzt die Flagge von lesbischen Mitbürgerinnen und Bürgern.
Es ändert sich ja auch so Trans, gefühlt genau. Viel. Ne? Es hat ja mit LGBT angefangen und jetzt ist da ja auch noch Plus und alles mit da. Das muss man, glaube ich, auch erklären, und damit das Menschen verstehen und da nicht abgehängt sind.
Ja. Ich bin ja immer noch für den Begriff queer einfach.
Queer, ja.
Wir sprechen ja Querformat immer noch aus. Jetzt Querformat, nicht Queerformat. Eigentlich müssen wir das sehr konsequent Queerformat nennen. Wir hatten nämlich mit Querformat angefangen.
Stimmt, wir hatten aber auch schon, von einer Userin oder einen Abonnenten den Anreiz, dass wir doch Querformat umnennen sollen, halt den Queer, weil man doch uns mit den Querdenkern verbinden könnte, weil wir halt sagen Querformat. Das hat man halt auch schon. Ist natürlich, kann man sich jetzt drüber streiten.
Auch geschrieben werdet ihr doch?
Mit Doppel-E.
Mit Doppel-E,
mit Queer. Aber wir sagen halt Queer, weil es halt, lesen, bitte?
Das kam einfach aus dem Gedanken, wir haben unser Intro, was auch immer noch läuft, ist quasi so ein DIN A4-Blatt im Querformat. Und wegen Quer B durchs queere Spektrum.
Das kann man jetzt nicht ändern. Das geht einfach nicht.
Wir arbeiten ja auch schon für unsere dritte Staffel an einer überarbeitenden Design, sag ich mal so.
Das stimmt. Das tun wir.
Sehr gut.
So, jetzt ist die Stelle gekommen, an der derjenige, der nur wegen Jendrik hier immer weiter skippt, anhalten muss. Denn jetzt reden wir über genau das Interview, das ihr mit Jendrik geführt habt.
Weil es so aktuell ist halt, ne? Deswegen.
Genau, vergangenes Wochenende hatte er seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Ich spreche natürlich von Jendrik.
Jendrik.
Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, wolltest du noch mal einsortieren.
Heißt Jendrik. Jendrik, habe ich mitbekommen.
Und jetzt steht ja nun fest, okay, 3 Punkte gab es aus ganz Europa. Das macht dann den 25. Platz. Nur der Brexit hat uns vorm Schlimmeren bewahrt, sage ich jetzt mal. Ja, was ist passiert? Habt ihr es geschaut, den Eurovision Song Contest? Was habt ihr für Gefühle?
Ja, haben wir.
Wir haben ihn geschaut, definitiv, ja.
Ja, also wir fanden ihn insgesamt, würde ich sagen, extrem cool. Es gab so viele Artists, so viele Künstler, die einfach eine extrem geile Show gemacht haben, auch tolle Lieder gehabt haben, mega Botschaften in die Welt getragen haben. Dafür ist ja dieser Eurovision Song Contest auch da.
Ich habe auch das Gefühl, seit Jahren, also vielleicht haben die 2 Jahre Pause auch gut getan, aber es waren echt gute Songs dabei. Da gab es schon schwächere Jahrgänge,
definitiv,
wo ich mir dachte, boah, ein Trash-Lied nach dem anderen, aber dieses Jahr, Bombe.
Ja, Bühnenbild auch phänomenal, also die ganze Show und die Bühne ist unglaublich.
Ja, das stimmt. Da muss auch mein Mediengestalterherz hat da auch wieder höher geschlagen. Das war Wahnsinn. Also es war wirklich Wahnsinn, was die gemacht haben. Also auch mit diesen Effekten, diese Kameras und dieses Licht, dieses ganze Bühnenbild, wie du es gesagt hast, und auch diese Einspieler, krass. Also es war wirklich eine Show, die sich sehen lassen könnte und die auf jeden Fall weltweit den Titel weltgrößte Musikshow mithalten und verdient hat. Richtig, ja.
Das stimmt, das ist schon erstaunlich, was da möglich ist, ne? Wenn man halt sich mal ein bisschen bündelt und zusammentut und dann mit gemeinsamen Kräften an so einer Sendung arbeitet. Wie fandet ihr Italien, den Gewinner?
Ich glaube, wir sind beide jetzt nicht so die größten Rock-Fans, also hängt vielleicht davon ab, aber wir fanden ihn gut, also für einen Rock-Song fanden wir ihn echt gut, aber wir sind jetzt nicht die größten Rock-Fans, wir haben eher so ein bisschen Richtung Schweiz und Frankreich
so geguckt,
so ein bisschen Soft-Run-Songs, so hatten da gehofft und am Ende war es ja super spannend, wer wie viele Punkte bekommt.
Richtig spannend.
Aber es hat sich ja schon vorher so ein bisschen angekündigt mit aus Island, oder wo die so viele Punkte bekommen haben.
Na, das war Italien, hat so viele Punkte
genau,
bekommen.
Genau, Italien hat auf jeden Fall so viele Punkte bekommen, genau, ja. Vorher hat schon angekündigt, irgendwie möchte die EU gerade Rock Songs haben. Das hat man vorher schon bei den Punkten so gesehen, dass einmal 200 getroppt wurde und dann Lithuania war es, ne? Die sind so weit auf einmal nach vorne gekommen.
Genau.
Und dann eben Italien, über 300 Punkte. Das war krass.
Das stimmt.
Ja. Da haben sie echt ein bisschen was gedreht, auch am Auswertungssystem, ne? Früher hat man ja schon irgendwie nach der Hälfte der Auszählungen gemerkt, okay, da zeichnet sich jetzt was ab. Jetzt kann sich ja in den letzten 3 Minuten dieser Sendung noch was tun.
Das war ja auch
schon sehr
so,
spannend
ja.
gemacht, ne?
Das stimmt, ja.
Dass sie die Zuschauer-Votings da irgendwie vorenthalten, dann im Nachhinein erst mit einblenden, das dreht die ganze Sache
auf
schon
jeden
nochmal,
Fall
macht
schöner,
das spannend.
Spannungsfaktor, den sie da geschaffen haben, möglich war.
Ja. Ich weiß nicht, eine Frage muss ich noch stellen, weil ich ja auch schon seit mehreren, oh Gott, jetzt kommt der alte Mensch, mehrere Jahrzehnte sozusagen den ESC verfolge und ich das nicht anders kenne als mit Peter Orban. Und der hat bei Twitter und anderen Social-Media-Kanälen viel Schelte abbekommen. Habt ihr da eine Meinung dazu? Denkt ihr, ohne Peter Orban geht's nicht? Oder seid ihr so auf der Seite, es braucht jetzt endlich mal eine neue Kommentatorenstimme, die das Ganze in die neue Zeit hebt,
den ESC? Also ich fand oder fände den ESC wahrscheinlich schöner, wenn es einfach gar keinen Kommentator gibt, beziehungsweise es einfach auf Englisch ist, weil dieses Drübersprechen, das ist irgendwann auch nervig, dann passt es nicht und dann ist halt, will man eigentlich verstehen, was die Moderatoren sagen, dann ist aber irgendwie, spricht er jetzt drüber und dann, also...
Es bräuchte gar keinen Kommentar.
Eigentlich nicht, also man könnte einfach...
Ich würde es auch
wahrscheinlich
gut
tun. Einfach dann halt in Englisch und dann vielleicht mit deutschen Untertiteln, dass das einfach dann aus Hamburg eingespielt wird, aber ansonsten würde ich das eigentlich weglassen. Ja. Meine Meinung.
Ich möchte irgendwie erfinden, dass man den Kommentar dann zuschalten kann. Oder dass man eben auf One, dass die ARD One nutzt für den Kommentar.
Das stimmt. Ja. So ein bisschen wie bei Sky, ja, Bundesliga, einmal Sender aus Konferenz, der andere Sender aus
genau.
das.
Ja. Genau. Wo wir hätten es ja auch aussuchen können, den englischen Stream zu gucken, oder hätten wir ja auch machen können.
Ja, hätten wir auch machen können. Also. Stimmt, hast recht. Wir haben ja über Laptop geguckt.
Dann gibt es das quasi so.
Ich glaube schon.
Ja, auf YouTube, da lief das halt auf, also halt kein Ton. Also nur...
Und in ARD One, glaube ich, auch. Also es gibt immer so Parallel-Streams, wo der Kommentator ausgeblendet
dann
ist.
Dann gibt es das ja schon.
Dann gibt es das ja schon. Okay, dann haben wir uns umsonst aufgeregt. Dann kann Peter Orban bleiben, dann schalten wir das nächste Mal auf One.
Für die alten Leute kann der weiter die Gewohnheit. Ja gut, also ich werde ihn immer mit Peter Orban gucken. Komme, was wolle. Die Stimme ist, also das ist die ESC-Stimme und ohne fehlt irgendwie was. Es stimmt, der ein oder andere Kommentar ist manchmal ein bisschen daneben und... Ihr habt schon recht, manchmal will man eher die Moderatoren hören und da erklärt er gerade noch was irgendwie zur Internetseite oder irgendwie sowas, das passt da nicht so gut. Aber so grundsätzlich gehört für mich persönlich der Kommentator mit zum ESC Deutschland zumindest. Irgendwie. Ja, genauso wie Barbara Schöneberger dazu gehört. Auch wenn man sich manchmal wünscht, warum kann sich denn nicht jemand anderes mal die Punkte übergeben? Ja. Oder?
Barbara Schöneberger hatte gestern ganz schön Haare auf die Zähne, wa?
Ja, ja, ja.
Wobei ich auch wieder sagen musste, sie ist ja mal in den letzten Jahren so ein bisschen in Kritik geraten mit Männer sollten sich nicht schminken und sowas.
Ja.
Und gestern hat sie dann wieder so einen Satz fallen gelassen zu ihrem männlichen Kollegen da in Hamburg. Na, du kannst dir jetzt einen Kajalstift nehmen und dann geht's los. Da dachte ich mir so, was denn nun? Dürfen sie sich nun schminken oder nicht? Und ja, aber...
Ja, man kann seine Meinung auch ändern, ne?
Genau.
Das stimmt, das ist dann gut.
Ja.
Das ist genau. dann gut.
Ja, also viele Kontroversen, glaube ich. Also gerade auch, wenn man Twitter verfolgt, das ist ja ein Auf und Ab der Gefühle.
Auch Deutschland hat sehr polarisiert. Gerade.
Auch Deutschland hat sehr polarisiert?
Mit unserem Jendrik, der nicht ganz so gut abgeschnitten hat.
Ich habe schon lange nicht mehr gesagt,
Jendrik. Lasst uns doch jetzt langsam mal über den Jendrik reden.
Ja,
wie war denn euer Interview?
Stimmt.
Und ihr habt ihn ja leider nur
per
Skype kennengelernt. Ne?
Das stimmt. Also Nelson war leider nicht dabei, weil er ja... das habe ich von mir zu Hause aus geführt. Das hat halt zeitlich nicht ganz gepasst. Und er ist mega witzig. Also er ist eine sehr ein sehr sympathischer Mensch.
Er hat auch einen TikTok-Kanal, oder?
Ja, genau. Jetzt
so
kommt das.
Unglaublich
er hat
lustig.
TikTok gemacht. Und zwar ist er eigentlich durch TikTok zum ESC gekommen. Er hat dort praktisch jeden Tag seine Geschichte vom Video bis zum ESC gefilmt. Also hat jeden Tag immer so ein kleines Schnipsel genommen, hat gesagt, okay, heute mache ich das und so weiter und so fort. Und darauf ist er dann letztendlich auch der ein Redakteur drauf gestoßen. Und ja, er hat einen lustigen Eindruck gemacht, einen verpeilten Eindruck. Also er ist halt so, ich habe ihm die Frage gestellt, wie er sich fühlt, dass er 82 Millionen Menschen vertritt. Und dann meinte so, oh, scheiße, 82 Millionen, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, ja, es war wirklich lustig. Er hat dann auch mit seiner Ukulele gesungen, seinen Refrain. Und wir haben auch so einen kleinen Quiz gemacht mit Emojis. Er sollte da aus den Emojis die Sieger aus dem ESC der vergangenen Jahre finden und erraten. Und es war ganz lustig und hat wirklich Spaß gemacht. Ein sehr unterhaltsamer Typ. Ein bisschen traurig, dass er jetzt so schlecht abgeschnitten hat, weil er ist wirklich ein herzensguter Mensch. Also, das ist wirklich ganz lustig und naja, gut, Punkte.
Genau, sympathisch. Und hat man ja auch bei seinem Auftritt dann gemerkt. Also, genau. Er hat seine Frohnatur eben auch nach außen getragen. Ja, und ich finde auch seine ganze Freude auch in dem Song eben auf der Bühne dargestellt. Ja, also, er hat so getanzt, und ist ja auch, glaube ich, der Einzige gewesen, der wirklich einmal so rumgelaufen ist nach vorne, ne, zur Kamera, mit der Kamera gespielt hat. Und
gerannt, gesprungen, ja. Tanzt, alles.
Ich finde auch, er war der Einzige von allen Teilnehmern, wo es für mich so wirkte, als wäre es spontan. Manche Sachen auf der Bühne, so dieses nach vorne laufen und dann so bestimmte Ausdrücke zu machen, das hat sich so natürlich angefühlt, statt nicht 50 Mal einstudieren.
Es wirkt halt auch sehr echt irgendwie, ne? Und da ist er dann auch im Nachhinein, als er dann die 0 Punkte bekommen hat, auch von Zuschauervoting, auch nochmal durch den Green Room gelaufen und hat auch nochmal die anderen getröstet. Malta hat es ja schwer verkraftet, dass sie nur 4. oder 5. Platz bekommen. Also auch die anderen dann getröstet und selber noch gute Laune verbreitet. Also dieses I don't feel hate ist nicht so sein Song, sondern echt so eine Lebenseinstellung von ihm auch, ne? Der ist ja wirklich so eine frohe Natur. Ja, habt ihr irgendwas über Jendrik erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht wusstet oder...
Er liebt Specksteine.
Okay.
Er hat in seiner Jugend ganz viel Specksteine gemacht oder bearbeitet, dass sie dann zu einem Objekt wurden, was er mag. Er hat noch einen Speckstein mir gezeigt mit Fischen drauf.
Es sah nicht aus wie Fische.
Nein, es
sah... Also war es nur in der... kam es nur über das Video so komisch rüber? Oder? Also es sah sehr, sehr anzüglich aus.
Also, und er wollte mal König werden, das hat er verraten. Mhm. Ja. Und er spendet an verschiedenen Organisationen. Aber er hat nicht verraten, welche, sondern das kam auch so spontan. Da lag halt irgendwie so ein Flyer von einem Spendenaufruf. Und er dachte, ach ja, ich spende übrigens auch. Also, es war auch nicht so PR-mäßig, das kam wirklich. Man hat gemerkt, okay,
das ist ein sehr menschlicher Typ. So. Also
ja,
er ist nahbar und
genau.
Ja, das hat man ja auch gemerkt. Also, ich muss auch sagen, um das nochmal ganz kurz loszuwerden, meine Meinung auch. Das Musikvideo fand ich ja mega mit diesen Waschmaschinen da und wo dann die Farbe so rausgeschossen kommt und. Also das Musikvideo fand ich richtig gut produziert auch.
Hat er auch erzählt, wie es entstanden ist, ne,
ja,
in eurem Podcast.
Ja, alles self-made.
Alles self-made?
Ja. Okay. Der hat erzählt, wie er die Waschmaschinen gekauft hat und wie er die dann aufeinander stapeln musste und wie verzweifelt das alles war.
Krass.
Sehr spannend.
Da hätte ich mir ja fast gewünscht, dass das eben in Rotterdam dann eben auch so ist. Ne? Also dass das quasi noch ein bisschen mehr...
Genau, da hatten wir auch, da hatte ich glaube ich Peter Orban irgendwie erzählt, wo der Einspieler kam, Deutschland, wie das Auswahlverfahren läuft. Und da hast du, glaube ich, gesagt, Nelson, dass er doch lieber erzählen sollte, was das für der Song für eine Botschaft hat und wie der entstanden ist und so und nicht, wie das Auswahlverfahren ist, weil das interessiert ja eigentlich jetzt während der Show keinen, sondern eigentlich der Hintergrund und wie das entstanden ist und so weiter.
Wie auch immer, 25. Platz, whatever. Ich glaube, man kann ihm trotzdem nur alles Gute wünschen. Ich glaube, da ist ja auch Musical-Darsteller und wird auf jeden Fall irgendwie seine Karriere gehen und machen.
Ich glaube... den Leuten geht es auch gar nicht so im Endeffekt um diese Platzierung. Klar, wenn man es gewinnt, ist es cool. Aber die haben so ein Erlebnis fürs Leben das einfach stimmt. schon für sich gewonnen. Das werden
wir ja in der
nie.
Letzten Folge, als wir im Felsenkeller waren, mit Poschi darüber spekuliert, warum eigentlich nicht so eine Helene Fischer oder sowas an den
das
Start geht.
Das habe ich auch gesagt. Heute zu Nelson gesagt, dass Helene Fischer nächstes Jahr antreten
aber
soll.
Aber meine Begründung wäre jetzt, stellt euch mal vor, die landet auf dem 25. Platz. Das wäre doch das Aus für ihre Karriere.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach... Nicht
nein,
notwendig, das
nein, das glaube ich nicht. Helene Fischer, das ist ein Mensch.
Aber die Angst besteht halt.
Die
das
Angst,
ist der Hintergrund.
Das stimmt. Aber ich würde auch zu Helene Fischer Konzert gehen, wenn sie auf dem 26. Platz landet.
Ja, ich auch. Oh Gott, oh ja. Ach ja, okay. Und wenn Jendrik mal in Leipzig ist, also wir werden es auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen lassen.
Ja, damit wir dann Jendrik auch mal hier bei uns im Podcast haben.
Können wir das mal ganz kurz, komm mal, bei Instagram, da wird doch alles verschriftlich sozusagen, was wir sagen.
Ja.
Können wir mal zählen, wie oft ich Jendrik gesagt habe?
Das können wir gerne tun.
Dabei sind uns...
Es kommt dann irgendwann mal in einem Quiz, wenn wir im Podcast-Betriebe Quiz rausbringen. Ne?
Dabei sind doch unsere Gäste heute nicht Jendrik, sondern Julian und Nelson von Querformat. Deshalb kommen wir zu euch wieder. Wir sind ja heute an der Haltestelle Angerbrücke ausgestiegen. Warum habt ihr uns hierher gelockt?
Naja, ich würde sagen, wahrscheinlich, weil ich hier in der Nähe meine Wohnung habe.
Ach ja, aus Bequemlichkeitsgründen, damit schon öfter als Argument gehört. Praktisch. Ja. Verbindet euch irgendwas mit dem Viertel oder warum, hat ja auch einen Grund, warum man hier in diesem Viertel lebt, so Lindenau,
warum bist du hierher gezogen in dieses schöne Viertel?
Ja, aber gibt's mehrere Gründe. Ich glaube, ich würde erstmal angefangen, warum ich allgemein nach Leipzig gezogen bin. Also ich habe damals in der Schule meine Seminarfacharbeit geschrieben, ein geografisches Thema. Da ging es um Stadtentwicklung und wir haben uns die Stadt Leipzig ausgesucht.
Ist ja auch, also die ist ja prädestiniert dafür.
Genau, die ist prädestiniert dafür, weil sie ist wirklich, es ging um so ein demografisches Wachstum unter anderem, Wirtschaftswachstum und so. Und Leipzig ist einfach eine boomende Stadt. Nicht nur allgemein in Sachsen, sondern auch allgemein in Deutschland. Es gibt ja diesen ganzen Abzug und Leipzig ist so eine strahlende Insel. Und da haben wir auch so eben viel Recherche betrieben unter anderem und habe ich mir gedacht, ja, wow, echt eine tolle Stadt. Und dann, als mein Abitur vorbei war, dann wollte ich auch studieren. Und ich wollte Lehramt studieren und habe so überlegt, ja, was studiere ich? Erst war es so Geografie und Biologie.
Oha.
Genau, und dann habe ich gesehen, na gut, Biologie vielleicht eher nicht, dann machen wir mal Geografie und Mathematik. Und dann habe ich gesehen, in Leipzig, wo ich eigentlich hin wollte, kann man kein Geografie auf Lehramt studieren. Genau, und dann ist aus Geografie dann quasi Physik geworden.
Das heißt, genau. Du studierst jetzt Physik und Mathematik?
Genau, Physik und Mathematik studiere ich und bin auch bald durch, genau.
Schön, ja, ich war immer gut.
Also kriegt man allgemein eine große Abneigung gegenüber den beiden Fächern, aber ich kann einfach nur sagen, dass es die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte, weil Physik einfach, also es musste auch eine Naturwissenschaft sein und Physik ist die Grundlagenwissenschaft, aus der man alles andere erschließen kann und es ist wirklich, wenn man durch die harten Teile des Studiums kommt, dann ist es einfach nur noch schön.
Ich fand die Experimente, die fand ich immer toll.
Ja. Die gehören auch dazu. Ja, zum Studium ist es ja noch geiler, weil da die ganz Uni-Equipment haben und diese teuren Hightech-Sachen, die man da auf den Studenten zeigen kann. Ja, das ist schon faszinierend. Genau. Ja, und wie bin ich dann zu Angerbrücke gekommen? Naja, ich wollte halt in einer WG wohnen, weil es halt einfach auch kostengünstiger ist. Und zwar tatsächlich ist einfach so, ich habe hier bei einer Online-Website rausgesucht, eine Wohnung, die erste Wohnung angeschrieben, hat die bekommen. Also es war, glaube ich, super.
Das muss aber schon ein Stück her sein. Also das geht heutzutage, glaube ich, nicht mehr so einfach.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe die bekommen und habe auch echt Glück gehabt, weil unsere WG kernsaniert wurde, dann erst vor einem Jahr, bevor ich eingezogen bin. Wir haben 2 Bäder mit Fußbodenheizung für 3 Leute und ja, ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, und im Nachhinein habe ich da festgestellt, auch wie schön die Umgebung hier ist.
Julian, wie war es bei dir? Du bist kein Leipziger, stimmt's?
Ich bin kein Leipziger.
Oute dich mal.
Oh, jetzt muss ich mich outen.
Nein. Noch nicht, oder?
Noch nicht. Ja, wir werden schauen, was die Zeit bringt. Aber auf jeden Fall, Leipzig ist tatsächlich, also brauchen wir nicht drüber streiten, ist eine wunderschöne Stadt. Auch
es gibt
grade,
keine andere Stadt auf diesem Planeten,
wo nein, man wohnen ist wirklich wunderschön. Auch die Innenstadt ist wunderschön. Und auch gerade hier an der Angerbrücke, dieser Palmengarten, wenn er im Sommer blüht oder auch jetzt im Frühling, ist einfach herrlich. Man kann so schön entspannen. Wir sind ja auch öfters im Sommer hier, spielen Karten unterm Baum oder an dem kleinen See, der ja auch in der Mitte des Parks ist. Oder auch an der Weißen Elster. Also zum Erholen ist es nicht weit. Man kann wirklich auch diesen Großstadttrubel einfach kurz entfliehen und sich entspannen, ein Buch lesen oder ein Spiel spielen. Das ist schön. Also
oder einen Podcast aufnehmen.
Oder einen Podcast aufnehmen, stimmt.
Jetzt sind wir an dem Punkt, in dem wir irgendwie immer landen, in jeder Folge, nämlich diese Lobhudelei über Leipzig. Aber es ist halt auch einfach
ja,
mal
es
so
ist aber
schön.
Auch wirklich schön.
Es ist halt wirklich schön, man kann es nicht
wer nicht in Leipzig wohnt, der muss einfach mal hierher kommen und muss das selbst fühlen.
Das stimmt.
Dann wisst ihr, wovon wir reden.
Habt ihr ein paar Tipps, wo es in Leipzig besonders schön ist?
Tja.
Wo fängt man an? Das ist immer die Frage.
Die Sache ist ja auch, was möchte ich in der Stadt erleben? Also möchte ich eher so diesen Großstadttrubel erleben? Oder will ich mich eher so ein bisschen zurückziehen, also in die Natur erleben? Für Großstadt natürlich die Innenstadt, die ist sehr schön, auch gerade mit dem alten Rathaus und auch die Einkaufsmöglichkeiten, die es dort gibt. Diese kleine Gasse am Markt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, wo diese ganz vielen...
Barfußgästchen,
genau. Zum Einkehren, zum Essen finde ich auch schön, obwohl es da sehr eng ist, aber es hat auch irgendwie was. Es ist irgendwie so, hat so ein bisschen so Venedig-Style. Ja, so, weil so viele, ist auf jeden Fall halt was Cooles. Und zum Entspannen halt tatsächlich finde ich den Karatetkin Park sehr schön. Und auch hier den Palmgarten. Der ist auch ganz, ganz hübsch, wo man sich schön entspannen kann.
Stimmt, in der Innenstadt waren wir jetzt außer am Bahnhof noch gar nicht, ne? Wir müssen mal zum Markt oder so.
Problem ist halt, dass es da nicht so viele Haltestellen gibt.
Ja, so eine Bushaltestelle am Markt.
Wir knüpfen uns immer so ein bisschen an den Haltestellen auf.
Oder wir müssen mal eine S-Bahn-Haltestelle nehmen.
Irgendwas. Ich habe vergessen, die ganzen Seen um Leipzig, das ist ja die nächste Sache. Ja, ist ja nicht nur die Innenstadt, sondern auch die Seen. Stimmt. Am Kospuner See, der ist auch wunderschön. Da waren wir auch schon zweimal, glaube ich.
Das stimmt, ja. Ich wusste gar nicht, auch wir sind gar nicht mit bis zur Endhaltestelle.
Doch, wir sind von, oder? Knaut-Kleeberg Endhaltestelle. Ah, und dann mussten wir mit dem Bus dann
Stimmt, wir sind
mit dem
Bus gefahren.
Kospuner See fahren, genau. Ja. Das ist auch wunderschön. Also. Und da auch nicht weit.
Auch noch nicht.
Und nicht weit von hier. Also wenn man mit der 3 fährt, kommt man direkt zur Endhaltestelle, kann dann mit dem Bus einsteigen und kommt direkt dann zum Kussi.
Und das Beste ist, ihr müsst nicht mal diesen Podcast ausschalten. Ihr könnt euch den auf die Ohren legen und einfach mit uns jetzt direkt an den See fahren.
Ihr könnt jetzt praktisch diese Route verfolgen.
Und danach, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann geht's auf youtube.com und dann könnt ihr euch den YouTube-Channel von Julian und Nelson Querformat euch anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für das Interview. Bleibt bitte gerne noch bei uns, denn jetzt hat Kevin noch ganz viele interessante, spannende Fakten und nachher auch noch ein Quiz für uns.
Nur ein bisschen habe ich vorbereitet. Ja, ich hoffe, ihr habt dann noch Bock auf das Quiz und ihr seid dem Alex dann auch ein guter Joker.
Wir geben unser Bestes.
Zwei Joker hatte ich gleichzeitig auch noch nie. Also es muss halt was werden mit den 4 von 4 Punkten.
Oh, so viel Druck.
Naja, wir schützen schon.
Genau, aber erstmal kommen wir zur Haltestelle.
Fakten, 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 die du so sicher noch nicht über die Messestadt wusstest. Kevin verrät sie dir.
Herzlich willkommen an der Haltestelle Angerbrücke. Vor uns liegt eine Haltestelle, die ein zu den Superlativen unserer wohl schönsten Stadt der Welt gehörte. Aber der Reihe nach. Also nochmal herzlich willkommen hier an dieser Haltestelle Angerbrücke im Leipziger Westen in Lindenau. Wir haben jetzt einiges vor und beginnen wieder mit einem Rundumblick und tauchen hier und da wieder in die vergangene Zeit ab. Bist du statt auswärts ausgestiegen, stehst du direkt vor dem Straßenbahnhof, wo Trams parken, renoviert und unter anderem auch eingeweiht werden. Solltest du statt einwärts ausgestiegen sein, musst du dich natürlich einmal umdrehen, damit du das dann sehen kannst, ne? Im Jahr 1925 ließ die große Leipziger Straßenbahn, das ist der Vorgänger der Leipziger Verkehrsbetriebe, hier ihren neuen Betriebshof mit 2 Wagenhallen errichten. Auf 165 Metern mit 15 Gleisen in einer großen sowie auf bis zu 120 Metern und 8 Gleisen in einer kleinen Halle wird hier seitdem geschraubt, was das Zeug hält. Über die Jahre änderten sich die Trams ständig, weshalb auch hier ganz viele Umbaumaßnahmen stattfanden. Aber bis heute stellen sich hier etliche Trams zum Ausruhen unter, auf mittlerweile nun mindestens 220 Meter langen Gleisen. Der Straßenbahnhof Angerbrücke ist also nach wie vor ein wichtiger Knotenpunkt für die LVB. Springen wir mal weiter rüber zu dem Flachbau und dem Auto im Geäst, der Tankbar. Einst eine Gastankstelle, zwischendrin ein Revue-Theater, ist es heute eine Biker-Bar, ganz nach dem Motto Rock'n'Roll. Die haben wahrscheinlich auch alle für Italien angerufen, fällt mir gerade mal so ein.
Alleine diese Tankbar ist ja schon ein Hingucker, weil da ja wirklich ein, also wahrscheinlich kein echtes Auto, weil da würde es nicht da hängen bleiben, aber weil da ja wirklich ein Auto im Baum hängt.
Ja.
Crazy.
Ja, das ist tatsächlich crazy.
Schaut's euch an.
Und da sitzt, glaube ich, auch noch jemand drin, also wenn man da mal ganz genau hinguckt.
Ja, hoffentlich ist er gut gesichert, ha?
Vor allem wird der Job hoffentlich gut bezahlt. Gebaut wurde das Gebäude 1944, um Erdgas in Flaschen abzufüllen, die unter anderem wiederum in den mit Gas betriebenen Linienbussen ihren Einsatz fanden. Später, zu DDR-Zeiten, nutzte quasi der TÜV für alle in der DDR gefertigten Gasherde das Gebäude, die sie hier auf Herz und Nieren prüften, ehe sie in den Umlauf gingen. 2007 eröffnete das Revue-Theater am Palmengarten hier seinen Vorhang und bot eine ansprechende Kulisse im Stile der 40er Jahre für die Leipziger Kleinkunstszene. 2018 schloss sich der Vorhang dann leider für immer, bis eben dann 2019 die heute bekannte Tankbar einzog. Schaut da gerne mal vorbei, genießt an warmen Tagen zum Beispiel das eine oder andere erfrischende, kühle Getränk.
Es geht ja endlich wieder, zumindest in der Außengastronomie.
Ja, kommen wir zum Höhepunkt dieser Haltestelle. Wir müssen dazu einmal über die Straße huschen, also über die große Jahnallee. Bitte beachtet Straßenbahnen und so, ne? Huschen wir über die Ampeln und begeben uns in den Palmengarten. Um den Höhepunkt fühlen zu können, müssen wir ins Jahr 1899 zurückgehen, wo der damalige Oberbürgermeister Otto Georgi hier in einem feierlichen Festakt die wohl vornehmste Erholungsstätte Leipzigs eröffnete. Stellen wir uns also einen Prachtbau als Gesellschafts- und Konzerthaus vor mit angrenzendem Palmenhaus, welches im Inneren auf mehr als 1200 Quadratmetern Palmen und tropische Pflanzen beherbergte. Heute ist leider nicht mehr viel übrig von diesem Prachtbau. Der südöstlich gelegene Teich mit dem Pavillon und einige Mauerbruchstücke sind nach wie vor noch erhalten. Schon 1901 ereignete sich hier das erste Unglück, als Stuckstücke bei einem Konzert von der Decke aus 14 Meter Höhen fielen und sogar eine Feiernde das Leben kostete. Verletzte hatten dann etliche Prozesse geführt, die zwar zum Teil eingestellt wurden, aber oft auch mit Vergleichen endeten, was halt dann auch sehr ins Geld ging. Danach kehrte wieder Ruhe ein, bis in den 20er Jahren hinein in die 30er, dann die missliche Finanzlage, die ersten Verkleinerungen erforderte, es gab hier einen Rückbau und für die 1940 geplante Gutenberg-Reichsausstellung wurde 1939 schließlich das Gesellschafts- und Palmenhaus gesprengt. Zur Ausstellung kam es dann wegen des Zweiten Weltkrieges jedoch nie. Wer einen Eindruck von dem einstigen Prestige haben möchte, der kann sich entweder das Frankfurter Palmenhaus anschauen, welches diesem hier einst nachempfunden wurde, oder ihr schaut bei unserem Blog vorbei, wo ihr alle Verlinkungen zu diesem einstigen Bau finden werdet. Heute wird der Platz hier übrigens gerne von Artistinnen genutzt für sportliche Aktivitäten, aber auch zum Entspannen und Flanieren lädt dieses wunderschöne Fleckchen hier ebenfalls ein. Neben einem Spielplatz für die Kleinsten gibt es hier auch gleich direkt daneben eine öffentliche Gartenanlage, frei nach dem Motto die essbare Stadt. Ein Projekt des gemeinsamen Grün e.V. und dem Sozialunternehmen Heldenküche und ihren Freunden macht 350 Quadratmeter zu einem essbaren Fleckchen und ist dabei offen für Neugierige und freut sich immer über Unterstützung. Wir verlinken euch also auch hier am besten in diesem Blog zu dieser Folge alle Websites und Facebook-Kanäle, die ihr dazu braucht, um euch darüber zu informieren. Oder ihr geht einfach dienstags hier vorbei. Ab 14 Uhr, da wird hier gegärtnert, was das Zeug hält. Ja, kehren wir zurück zur Haltestelle. Und da haben wir noch ein kleines interessantes Gebäude. Und dazu gibt es aber mehr in der Quiztime.
Das Kapperhaus, ich weiß es jetzt schon.
Genau, und ich wechsle mal.
Kevin meinte nämlich, bevor wir uns zu dieser Podcast-Folge treffen, ja, lass uns am Kapperhaus treffen. Und ich habe original nichts gefunden online irgendwie. Also ich habe jetzt auch nicht so lange gesucht. Ich habe es nur bei Google Maps eingegeben und dachte mir schon.
Ich habe es auch nicht gefunden. Ich hab, wollte auch nicht nachfragen, weil das vielleicht sonst so rüberkam. Das muss so ein Must-Have sein. Das
du ist auch, halt, ne? Da gibt es nur einen Kaffee.
Halt, das ist halt so bekannt sein muss, weil im Kapperhaus, okay, deswegen habe ich dich gefragt. Da ich gesagt, ne, wir müssen zur Haltestelle wieder hingehen. Haben wir geguckt, okay, hier ist es nicht. Und dann haben wir geguckt, ah, da steht irgendwo Kapper. Ah, okay, dann haben wir euch schon gesehen. Dann haben wir es auch gewusst.
Und da
das
war so schon ganz schön gemein. Da war so eine Tafel ja. dran. Und da hat er bestimmt seine Infos her.
Wahrscheinlich.
Bestimmt, nur von diesen drei Zeilen, die da dran stehen.
Na, mal schauen.
Aber erstmal noch ganz kurz, habt ihr euch dieses Palmenhaus hier vorstellen können? Dieses Konzerthaus, dieses Gesellschaftshaus.
Stand das hier direkt am Fluss oder wie?
Das stand hier, das ist ein Riesending gewesen.
Ja. Wusste ich nicht.
Ich wusste das auch nicht.
Ich finde es jetzt so, aber auch ganz schön, muss ich sagen. Also sehr grün.
Wahrscheinlich war das das hier,
aber
ja.
Das
so
ist halt quasi das, was übrig geblieben ist von diesen ganzen Veranstaltungen.
Naja, ist ja, sag mal, Konzerte haben wir ja in der Innenstadt schon viele. Ich glaube, der Grüne Park hier, das ist auch ganz schön.
Aber das muss tatsächlich echt ein Prestigeprojekt gewesen sein damals. Also das, ja. Und Hitler hat es dann weggebombt. Mehr oder weniger, also weggesprengt.
Spannend.
Kommen wir zu Quiztime. Habt ihr Bock drauf?
Ja, mal noch
kurz was. Wir wollen uns nicht blamieren. Ja, unsere Unwissenheit. Ich glaube, wir müssen jetzt auch los. Es ist schon spät. Nein, wir geben unser Bestes natürlich.
So einfach lasse ich euch nicht davon kommen.
Wir werden uns kreative Antworten ausdenken. Und wenn wir sie erzählen mit einer Inbrunst, dass man denken könnte, das stimmt. Oh, das könnte ja wahr sein, dann sagst du einfach ja oder nein.
Alles klar, dann los geht's.
Drei Fragen für Alex. Das Leipziger Podcast-Betriebe Quiz.
Erste Frage zum Aufwärmen. Italien hat ja den ESC 2021 gewonnen. Mit wie vielen Punkten Vorsprung zu Frankreich haben sie das Rennen gemacht?
25.
Das weißt du genau?
Ich dächte auch.
Ich habe es mir ausgerechnet, weil es niemand gesagt hat. Ich glaube 25.
Ich glaube auch 25.
499 und 500... 24 oder so.
Richtig. Ja. Sehr gut. Sehr gut.
Oh, endlich meine Antwort gewusst. Und das, obwohl Mathe nicht meine Stärke ist.
Und war ja aus der Pistole kam das, diese Antwort. Ja. Wahnsinn. Aber das war ja auch eine Frage zum Aufwärmen.
Es hat mich nämlich auch noch gewundert, weil ich mir dachte, boah, das sind ja gar nicht so viele Punkte. So, wenn da ein Land oder so hätte vielleicht anders gewotet, dann wäre das vielleicht schon ganz anders ausgegangen.
Und wie viel Punkte sind es von Deutschland zum ersten Platz?
Ach, da bin ich schon wieder nicht so gut in Mathe.
399.
Minus 3.
Minus 3. 306, ja, 396. Oh, das ist auch traurig. Reden wir nicht drüber weiter.
521. Okay, sehr gut. Dann kann es ja jetzt so langsam losgehen. Also bevor es jetzt gleich richtig losgeht, gibt es noch eine zweite Quizfrage aus der Kategorie Entspannen. Also für mich zumindest. Wir kennen hier alle den Straßenbahnhof Angerbrücke unter eben diesem Namen. Wofür stand zwischen 1950 und 1990 das DSF in dem Namen?
Was hieß DSF, der Straßenbahnhof?
Ja.
Das, ich weiß es, also ich bin ja, ich darf ja nicht, oder?
Nee, natürlich. Du bist
doch.
Ich würde,
der Straßenbahnhof?
DSF hieß... Ich glaube, deutsch-sowjetische Freundschaft.
Wow!
Oh, das weiß ich. Das finde ich ja überraschend. Crazy.
Das hätte ich wiederum auch wissen sollen.
Oh, naja.
Verrückt. Es kommt davon, wenn man mit zu vielen alten Menschen Kontakt hat.
Liebe Grüße an Köthen.
Ich weiß es nicht. Es so, hat sich so... Mein Kopf, weil ich glaube, bei uns im Ort, im Dorf gab es auch mal eine Straße der DSF. Und damit habe ich das so ein bisschen
crazy. Sehr gut.
Ja.
Oh, es läuft, Kevin. Oh. Stell uns noch 10 Fragen.
Bist du dir sicher? Jetzt kommen wir nämlich ins Eingemachte. Ich habe dir gerade schon angedeutet, dass wir heute über ein interessantes Gebäude hier noch sprechen müssen, was ich ja jetzt in meinen Faktenteil nicht dabei hatte. Beginnen wir also mal einfach. Unter welchem Namen könnte das Gebäude denn... Warum habe ich diese Frage... Naja.
Kapperhaus.
Ich habe die... Ja.
Ach, das ist gut, das ist gut.
Okay, das war auch einfach. Und wer war das?
Ach Gott.
Und schon ist das Lachen vorbei.
Wenn es ein Plagwitz ist, könnte es auch entweder ein Künstler oder so ein Industrieller sein, der auch wieder so wie Karl Heine so in die Richtung...
Ihr seid da auf dem Holzweg.
Okay, also den Punkt gönnen wir uns also. Wahrscheinlich irgendein Schauspieler oder so.
Nee, das wäre, hätte er vielleicht schön gefunden, wenn er hätte Schauspieler fotografieren dürfen. Er war US-Kriegsreporter und Fotograf. Und er schoss hier die durch das Live-Magazin berühmt gewordene Fotoreihe des letzten gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges hier in Leipzig. Last Man to Die. Das ist Kappa. Deswegen Kapperhaus.
Interessant.
Ja, also es wird ein bisschen schwerer jetzt.
Warte, können wir mal ganz kurz festhalten, dass wir von 4 Fragen schon 3 Punkte... Also, es läuft.
Das stimmt. Aber wie hieß denn jetzt der gefallene Soldat?
Hey Siri.
Ist blöd, wenn wir im Flugmodus unterwegs sind.
Das,
ne?
Meinte ich mit, du suchst bei Wikipedia ganz hinten unten was.
Nein, das steht an diesem Haus dran, da gibt es ganz viele...
Also wir haben es, glaube ich, vorhin nicht gelesen.
Da gibt es auch eine Straße, die heißt jetzt seit 2015 so, die ist direkt daneben.
Nelson?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das mit B an?
Schorsche? Was ist denn B?
Schorsche heißt nur noch.
Schorsche, B.
Was läuft da noch so,
Jan? Ich möchte auch nichts sagen, weil nicht, dass ich mich blamiere.
Du kannst dich gar nicht blamieren, du wohnst ja hier gar nicht.
Das stimmt.
Du kannst eigentlich nur glänzen, ja, deswegen halte ich mich hier raus, weil du kannst mich
blamieren. Ihr habt eine Strategie, ich muss mich ja immer irgendwie...
Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwas mit B vorhin gelesen, da sind wir doch vorbeigegangen. Ich habe das gelesen mit B, aber ich weiß nicht, aus Brando oder so.
Bitte?
Brando oder was?
Nee.
Okay, ich weiß.
Soll ich euch auf erlösen?
Ja, bitte.
Raymond Junior wahrscheinlich, Bowman.
Das
war, er war so US-Soldat der Company D des 1. Bataillons des 23. Infanterieregiments. Er war bereits an der Landung in der Normandie dabei, kämpfte in Frankreich und Belgien, bis sie am 18. April 1945 von Westen nach Leipzig einrückten. Er starb mit 21 Jahren auf dem Balkon in der Jahnallee 61 durch einen Scharfschützen.
Oh.
Es waren die letzten Kriegstage in Leipzig. Er ist der letzte gefallene Soldat. Und die Baumannstraße ist gleich neben dem Haus. Ach. Da, wo wir über die Arme gegangen sind, das ist die
Baumann. Ich wusste, ich habe was mit B gelesen. Das war da. Ich habe da was mit B gelesen.
Ja.
Naja, okay.
Kommen wir jetzt nochmal zu einer Schätzfrage. Die liebste, ja, ne?
Ja. Der hat mir viel Glück gebracht in den letzten. Das waren die, mit denen ich wirklich punkten konnte.
Das stimmt. Für wie viel Euro wurde das Kapperhaus 2012 ersteigert?
Oh, das ist gemein, ersteigert. Das kann doch für einen Euro sein oder so.
Für einen Euro?
Naja, das ist halt so ein Vereinehaus, ist, dass die Stadt das Stadteigentum war und die Stadt sagt, okay, hier ein Euro, dafür müsst ihr halt das investieren.
Das gibt's manchmal, ne? Am Leuchtenplatz, der Bowlingtreff, wurde ja auch mal im Gespräch, dass da nur für einen Euro verschenkt wird sozusagen.
Da gab es tatsächlich einen Bericht darüber. Also das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt grundsätzlich falsch für die Antwort.
Also ein Euro ist richtig, ja.
Es gab tatsächlich mal, es sollte tatsächlich ursprünglich mal für einen Euro über den Tisch gehen.
Da?
Wow.
Also halben Punkt.
Das ist leider nicht das, was dann am Ende gefallen ist.
Das war gar nicht so verkehrt.
Ja,
das ist
nicht gedacht.
Ja, überleg mal.
Wurde für einen Euro.
Vielleicht wohne ich ja, vielleicht wohne ich ja.
Das ist doch Kapital.
Ich schätze mal so, kannst du verraten, ob es sehr kaputt war?
Es war sehr kaputt, Also ziemlich kaputt, ja.
Dann vielleicht nur so 20.000.
Mhm. Haut einfach mal, das ist eine Schätzrunde. Mhm. Also,
ja, ich würde mal sagen 50.000.
Bleibst du bei deinem Euro, oder?
Nee.
Aus Prinzip bleibe ich jetzt.
Mache ich 5, nein. Was haben wir jetzt? Du hast jetzt 20, 50? 40.000.
Und damit liegst du relativ nah dran.
Oh,
aber... Nein. Also, es gibt ein Aber.
Das war jetzt Schwarmintelligenz. Wir haben uns der Anzeige...
35.000 Euro. Allerdings gab es dieses Haus nur in einem Dreierpaket zu kaufen.
Na super.
Und damit wurde das Ganze, also die zwei angrenzenden Gebäude dahinter gehörten auch noch dazu. Und das Ganze ging dann für 125.000 über den Tisch.
Was ist denn jetzt richtig? Also, du hast ja gefragt, wie doch das Kapperhaus war, nicht wie Turdy alle in diesem
Video. Ja, ist ja richtig.
Und 5.000 Euro hin oder her.
Ja. Also. Oha.
So, aber jetzt nochmal die Frage dazu. Achso, genau, da gibt es noch eine kleine Hintergrundinformation dazu. Es lagen sogar schon Abrissgenehmigungen vor, denn der Dachstuhl brannte 2011 Silvester komplett aus. Und ja, das Wetter, das tat dann dein Übriges. Also es war schon sehr heruntergekommen, das Haus.
Aber es wurde nicht abgerissen?
Sondern nee, siehst du ja.
Okay.
Ja, und da kommen wir jetzt noch zur nächsten Frage, also beziehungsweise zur letzten Teilfrage. Und was schätzt ihr denn, was die Investoren dann am Ende investiert haben?
Das ist definitiv nicht ein Euro.
500.000.
Ja, also sowas nach hätte ich auch geschätzt. Aber wenn sie so einen Schrott quasi kaufen für so viel Geld...
Da haben es war bestimmt irgendein so amerikanischer Investor, ja, der es halt echt wollte, ja, weil ja, es halt das
Kappa. Nee, es war tatsächlich ein Zahnarzt aus dem Westen.
Oh. Hm, ein Zahnarzt, okay, ja, gut.
Also die haben auch viel Geld.
Und es hat sich dann ja, aber irgendwie eine Investmentfirma da, okay, wie immer.
Gehst du höher oder gehst du niedriger? Ich glaube, ich gehe ein bisschen niedriger. Ich sage mal 400.000.
Ich sage 425.628.
Ja, wollt ihr diese Zahlen wirklich einlocken?
Nein.
Ja. Wir geben uns unserem Schicksal.
Mann, ich, uns ja auf. Gut, mit ist, ich sag 600.000.
Damit hättest du wieder gewonnen, oh, aber...
Das ist doch... Jetzt ich möchte nur mal sagen, dass ich der Einzige bin, der ja nicht in Leipzig wohnt. Ja.
Ja, aber ich muss dazu sagen, da fehlen noch 9,9 Millionen Euro.
Bitte?
Also es wurden insgesamt 10,5 Millionen was? Euro
ach,
investiert,
Gott,
um dieses Haus wieder so zu machen, oh, wie es jetzt ist.
Aber da wäre Abriss günstiger gewesen.
Naja, das Ding ist halt tatsächlich, dass das ein... Also das ist denkmalgeschützt, das Gebäude, das weil so es halt diesen historischen Wert hat. Das Problem mit diesen Abrissgenehmigungen war eben auch, dass die Stadt gar nicht richtig wusste, was das für ein Gebäude ist. Das kam erst nach den DDR-Zeiten zum Vorschein, dass dort eben diese Fotoreihe entstanden ist. Auch wer der Soldat war, ist dann erst aufgeklärt worden. Das war in den DDR-Zeiten war das ziemlich runtergespielt worden.
Oh Mann, Kevin, vielen Dank für die Infos. Wir haben viel gelernt.
Ja.
Und, haben jetzt insgesamt wie viele Punkte? 5,5?
Du hast volle Punktzahl, wenn man es so nimmt.
Ich, oh, das ist ja wunderbar.
Aber wie gesagt, 600.000 Euro in der Rente war es.
Aber ich freue mich,
halt am nächsten dran,
dass ich die Leipziger Runde mit meinem Wissen erweitern konnte. Und ich glaube, ja, das zeigt ja auch, dass ich vielleicht doch ein guter Leipziger wäre.
Ja, jetzt geht's wieder los. Du bist der Allgemeinwissenskönig. Das muss ich jetzt jeden Tag anhören.
Ja, natürlich.
Ihr habt euch fantastisch geschlagen.
Leipzig, was geht ab? Hier sind die Leipziger Podcast-Betriebe Veranstaltungstipps.
Wir haben noch ein paar Veranstaltungstipps.
Ja, hau mal raus.
Es wird nämlich so langsam wieder besser im Veranstaltungskalender. Die Inzidenz, haben wir ja eingangs schon erwähnt, ist so tief wie schon lange nicht mehr. Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Und zwar gibt es jetzt vom 25.05. bis 30.05. Leipzig liest extra. Die Buchmesse findet dieses Jahr leider wieder nicht statt. Dafür gibt es aber, wie gesagt, jede Menge kleine Lesungen und Events. Mehr Infos dazu auf leipziger-buchmesse.de. Dann habe ich was richtig Cooles für Kino-Cinema-Enthusiasten.
Cineasten.
So ist es richtig. Das Passage-Kino hat die Pandemie ebenfalls für eine Renovierung genutzt und ihr könnt davon profitieren. Die alten Kinostühle gibt es am 27.05. zwischen 12 und 15 Uhr und am Freitag, also am 28.05. zwischen 15 und 18 Uhr zu erschwinglichen 25 Euro pro Stuhl zu ergattern.
Nein.
Doch.
Oh.
Wow. Ganze Wohnung ausgestattet.
Und ein paar Stühle.
Ja, das wär's. 25 Euro? Günstiger als zu Ikea zu trotteln.
Das stimmt. Schlecht.
Und dann haben wir noch so einen Designerstuhl.
Ja. Und natürlich rücken auch die Kinoöffnungen näher. Und dann könnt ihr das neue Ambiente im Universum Kinosaal in vollen Zügen genießen. Ja, dann habe ich noch den Kindertag am 1. Juni, den wollte ich mal so erwähnt haben. Liebe Mamas, liebe Papas, Omas, alle Menschen. Und ja, hast du noch irgendwas?
Ich hätte nur noch den Hinweis, wer auf die Idee kommt, an den Stürmtaler oder mal Kleeberger See zu fahren. Das lohnt sich gerade nicht so wirklich. Denn der ist noch für Boote und Schwimmer sozusagen gesperrt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Kanal dazwischen hat so ein paar Risse bekommen und die versuchen das gerade zu retten. Wenn das nämlich nicht klappt, kann es passieren, dass Teile von Markkleeberg und Leipzig überflutet werden und der Kanal aufgesprengt wird sozusagen. Also da wird gerade noch fleißig gearbeitet, aber wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts mehr, um in den beiden Seen zu schwimmen. Dann weicht lieber auf den Kostputner oder auf den Kulki aus.
Sehr schön. Wir bedanken uns bei euch nochmal für eure Zeit, für das tolle Interview und wünschen euch natürlich alles Gute für die Zukunft.
Gerne.
Dankeschön, hat uns auch großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung.
Und bevor wir jetzt GEMA bezahlen müssen, weil im Hintergrund die Musik so laut wird, müssen wir noch abmoderieren.
Das waren die Leipziger Podcastbetriebe für heute.
Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Außerdem erreichst du unseren Anrufbeantworter telefonisch unter 0341 49 26 41 82.
Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere am besten jetzt unseren Podcast.
Wir freuen uns übrigens auch sehr über positive Rezensionen und Bewertungen, wenn dir diese Folge gefallen hat. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen können.
Wir hören uns wieder am 9. Juni, also in 2 Wochen wie immer.
Und an welcher Haltestelle?
Genau. Ich hatte gedacht, du hast das,
ja, das wird eine Überraschung, okay.
Weiß ich noch nicht. An der Haltestelle Mysterious.
Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.
Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcast-Betriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf podcastbetriebe.de.